Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast AI or Die. Und wie es bei jeder neuen Technologie so ist, stellt sich irgendwann die Frage nach einem gewissen Reifegrad. Sag mal, machen wir jetzt eine Single-Vendor-Strategie und setzen auf eine Sache, die alles kann angeblich? Oder müssen wir komplett auf Silos setzen und die Leute nutzen überhaupt AI? Erinnert mich an alte Dashboarding-Fragen, an Dashboarding-Zeiten, an Data-Warehäuser und so weiter und so fort. Da ich das nicht beantworten kann, habe ich mir jemanden geholt, der es kann, nämlich Richard Tramftel von der H&Z Digital. Moin, hallo Richard.
Servus, hallo, grüß dich.
So, sag mal, was ist momentan am Puls der Zeit? Du kommst gerade aus dem Kundentermin, es ist Freitagabend, wir nehmen jetzt noch schnell auf. Wie sieht es aus? Was machen die Leute? Die Frage liegt ja auf dem Tisch, mache ich jetzt Single Vendor oder sage ich mir, ey, es gibt für verschiedene Anlässe verschiedene AI-Lösungen?
Total, ja. Also und ich glaube, das wird ja den Leuten auch nicht einfacher gemacht, weil gefühlt bei 100 neuen Startups pro Woche, die neue Tools anbieten, ist es natürlich zum einen ja, etwas, wo es ja immer mehr Auswahl gibt. Und auf Kundenseite ist es schon auch so, haben wir ja auch in den letzten Folgen besprochen, es ist mehr und mehr, dass es überall klar ist, diese KI ist jetzt schon nicht mehr optional, sondern einfach obligatorisch geworden. Ja. Aber Natur der Sache, es ist dann auch das Bestreben, kann ich es mir nicht irgendwie einfacher machen. Das heißt, gibt es nicht vorgefertigte Use Cases, gibt es nicht eine Lösung, die genau beispielsweise KI in Procurement für mich und unser Unternehmen irgendwie löst. Also da ist durchaus das ein heißes Thema, wie viel ist Make und wie viel ist Buy, ja. Und beim Buy irgendwie eine Übersicht aus dem ganzen Dschungel zu finden, weil auch dort ist es ganz klar, das sind eigentlich zunehmend im Markt Lösungen, die sich dann so auf Einzelcases spezialisieren. Ne? Also es gibt eine Lösung für Vertragswesen, also dass ich Verträge screenen kann. Es gibt eine Lösung für Procurement. Ja? Es gibt dedizierte mittlerweile auch, die sich so in den Bereich Legal aufbauen. Ne? Dass wenn ich wirklich formale, juristische, klare Fragestellungen habe, dass dann hier auch das darauf optimiert ist. So, und da, ja, also kommt bei mir natürlich auch mein IT-Background mit raus, ist auf der anderen Seite aber dann immer so, dass ich ja dann lauter Einzelsilos mir dann irgendwo reinhole. Das heißt, ich kann dann nicht mehr unternehmensübergreifend irgendwie eine Spanne haben.
Das Spannende ist ja, wir stellen uns die Frage immer und immer wieder. So, jetzt werden wir dann sagen, ja, das ist in erster Linie ein organisatorisches Thema. So, und das muss dann halt auch viel mit der Kultur zusammen und wir müssen dann gucken. So, das sind eben die Antworten, die Berater in solchen Podcasts dann normalerweise geben und auch im Kundentermin. Und jetzt sagen wir, okay, alles klar, ich verstehe es, liebe Fachabteilung, du hättest natürlich eine maßgeschneiderte Lösung. Wir fahren hier aber eine IT-AI-Strategie, heißt sie dann wahrscheinlich nicht mehr IT-Strategie. Oder es werden dann halt noch Workshops gemacht, ob sich die IT-Strategie aus der AI-Strategie oder die AI-Strategie aus der IT-Strategie ableitet. Das müsste man auch nochmal festlegen. Du weißt ja, was ich hier polemisch raus möchte. Am Ende des Tages werden die Fachabteilung schreien, ich brauche das zugeschneidert. Wir in Compliance und HR ticken wieder ganz anders als halt die Einkäufer. Und meine Erfahrung hat gezeigt, wo ich sehr viel im Frontend und im Backend ja immer die Probleme gesehen habe, da bei den Schnittstellen, du kriegst immer sehr schnell Ergebnisse und sehr viel Fahrt und nimmst die Leute mit, wenn sie in Silo starten, kriegst sie unheimlich schlecht danach wieder eingefangen. Wenn du dann zentralisierst und sagst, ey, ich gebe dir eine Lösung, sind alle unzufrieden und sagen, es ist unbrauchbar, ich nehme wieder weiter meine Excel, was ich glaube, was im Zeitalter der AI auch noch der Fall ist, wo Leute sagen, das programmiere ich lieber schnell in Excel, bevor ich da so eine KI rüberschicke. Also, was glaubst du, wie wird es nachher ausgehen oder wie werden die meisten Firmen das machen?
Ja, also ich glaube, dass es schon so sehr, sehr viel so Schattensysteme sein werden, einfach aus der Natur der Sache, dass wir vielfältige Ebenen haben. Also zum einen ist es ja auch häufig ja, dass die Vorarbeit schon gar nicht gemacht wird mit der Zielsetzung. Das heißt, ich will jetzt einfach KI im Einkauf beispielsweise, ne? Und ich suche so eine Allwunderwaffe, weil dann muss ich mir gar keine Gedanken machen, was will ich eigentlich damit erreichen. Ja? Und dieses KI ist Mr. oder Mrs. Almighty, ja? Und soll einfach pauschal alles für mich lösen, ist da oft schon die Krux, dass es dann dazu führt, ich kaufe irgendein Tool, was mir verspricht, dass es sehr viel kann. Ne? Wir kennen ja alle auch die Hochglanzflyer und Werbeversprechen von den Anbietern an der Stelle. Das heißt, das wird ähnlich wie auch in anderen Bereichen, wie auch im BI-Kontext, ne? Und desgleichen, wird es dann darauf hinauslaufen, dass es viele geben wird, die dann sagen, oh, Hochglanz verspricht mir alles, nehme ich mal. Ja, deswegen wird es wahrscheinlich so eine Mischung sein, schätze ich, dass zentral irgendwo Programme gestartet werden, um KI im Unternehmen zu etablieren. Ne? Wir haben das auch mit einem großen Logistiker quasi hier auch gemeinsam dann gemacht, die sich dann schon Gedanken machen, okay, wir haben Use Cases, also wir sammeln Use Cases, also wir definieren wirklich, was wollen wir erreichen. Danach gehen wir auch irgendwie ins Rennen und schauen, mit welchem Tech-Stack könnten wir denn quasi hier auch allen gerecht werden, ja, oder bestmöglich allen gerecht werden, ist ja dann vielleicht immer irgendwo so eine Kompromissnote. Daneben wird es aber dann immer eine Abteilung geben, der zeigt dann irgendwie ein Motivierter seinem Chef, hey, übrigens, schau mal, ich habe da was voll Cooles gefunden, können wir da nicht mal für 10.000 Euro uns irgendwie einen Zugang holen. So, und das sind ja dann oft solche Schattengewächse, die werden dann nicht auftauchen und die werden passieren. Ja. Es ist aber auch legitim. Also ich sag mal, am Ende des Tages, glaube ich, immer darf man nicht außer Acht lassen, dass es halt den Faktor Mensch gibt. Ja, und ähnlich wie in der Mobilität, ja, ist es ja auch so, dass am Ende des Tages hier Fahrräder, Autos und Co. unterwegs sind und wenn es dann irgendwo die Policy gibt, du hast einen Firmenwagen, dann fahren sie trotzdem auch nochmal mit dem Taxi, ja, also das ist ja immer auch so individuelle Referenzen, die da mit reinfließen.
Ja, ich finde das ja spannend, weil ich kenne es ja logischerweise auch aus sehr vielen Projekten, wo Fachabteilungen erstmal losgelaufen sind und das hat dann, sag ich mal, einen gewissen, ne, Drive auch gegeben, weil die Leute gesehen haben, oh, es funktioniert, warum machen das andere nicht, warum wird das hier blockiert? Es hat oft auch Richtung IT dann Probleme gegeben, die dann aktiv wurden und dann aufgeweckt wurden, aufgerüttelt wurden und gesagt haben, ja Mist, jetzt müssen wir echt was machen, weil die machen ja was auf der Seite. Beim Thema AI ist das natürlich jetzt so schwer zu fassen. Du hast ja gesagt, diese Hochglanzfolien von den Produktherstellern. Jetzt ist es natürlich so, dass es ja sehr mächtige, sehr gute Tools gibt, die ja, sag ich mal, komplett anders reinknallen als das, was wir früher hatten. Also es bedeutet, wenn wir mal das Beispiel Einkauf, da muss man ja schon sagen, dass wenn du mit einer richtigen KI einfach mal deinen Überschneidungslieferanten rausfindest, die steuerst, wenn du da sagst, Einkaufsprozesse, Dynamic Pricing und so weiter, die Sachen, die wir früher alle ja gebaut haben, gemacht haben, können ja gute KIs sehr schnell simulieren, wenn der richtige Mensch davor sitzt und Gas gibt. Deswegen ist es ja auch so, wenn du jetzt dich nicht entscheidest und sagst, ich warte jetzt ab und wir warten auf eine zentrale Lösung, bis halt so die typischen Chatbots wie ChatGPT oder Copilot mir das alles abnehmen, kann es sein, dass der Wettbewerb schon an anderen Stellen halt schon total geile Sachen macht und du hängst da noch immer mit deiner Excel oder mit deinem TM1 oder was auch immer ist. Oh, sorry, jetzt nichts gegen TM1.
Ja, sehe ich auch so. Es ist halt, also meine Empfehlung ist halt immer, dieses Objective erstmal festzulegen, weil dann, ja, kann man mit einem Standardset, ja, also ich arbeite jetzt mit einer Azure AI Foundry oder einem lokalen LLM oder whatever, ne, als meine Technologiebasis für das Sprachmodell und beispielsweise habe ein N8N, was ja, sage ich mal, auch ein sehr mittlerweile fast schon Standard geworden ist, wenn es darum geht, dann auch hier irgendwelche Agents zu bauen, auch in Arbeitsabläufe zu integrieren. So, damit kann ich zum Beispiel ja einen dedizierten Flow in meinem Einkaufsprozess wunderbar abbilden, ja, komme am Schluss zu genau dem Ergebnis, Tailspend. Ich möchte ein Tailspend, das bedeutet, ich habe irgendwie bestimmte Commodity-Produkte, wo es gar nicht einen Preisvergleich gibt, sondern ich setze mir als Unternehmen einen Zielpreis. Das möchte ich maximal dafür ausgeben, schießt das an meine Lieferanten raus und der als erstes ein Angebot mir, sage ich mal, letztendlich schickt, was in dieser Range liegt, ne, den nehme ich direkt, ne, weil ich dann sage, Hauptsache schnell abgearbeitet. Ja? Also ich hole jetzt nicht diese Vergleiche und tralala und dann vergebe ich, sondern der Erste, der in der Range liegt, nehme ich. Das ist so ein ganz klassischer Prozess, den ich doch wunderbar in so einem Standard-Set abbilden kann. Und da ist es einfach doof, wenn ich jetzt irgendwelche Sondertools, die das halt toll propagandieren, dass sie alle möglichen Einkaufsthemen halt abdecken, schon fertig drin haben, weil dann verhaue ich mir mein Standard-Set, was ich vielleicht eben auch mit einer zentralen IT viele andere Benefits haben kann dahinter, ja, weil ich Unternehmensdaten schon in dieser Basis, ne, dann mit eintrainieren kann und so weiter und so fort. Das verspiele ich dann alles, ohne dass ich einen Mehrwert habe. Dann gibt's Case 2, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich habe in meinem Unternehmen noch Programmierer, ja, und die würden quasi gern einen Cloud Code verwenden, ja, weil das so der Primus ist quasi, wenn es darum geht, bei der Programmierung Unterstützung zu bekommen. Ja, warum dann nicht für, sage ich mal, so einen Cloud Code noch mal ein paar hundert Euro für diese dedizierten User in die Hand nehmen, wo ein echter Added Value rauskommt, ja. Und da sehe ich halt irgendwie so die Hauptaufgabe, Leute, trennt die Sachen voneinander und nicht wegen Faulheit nochmal viele irgendwelche Tools reinnehmen, weil ich einfach sage, da muss ich mich mit gar nichts auseinandersetzen, sondern die versprechen mir alles. Ja? Und dort, wo es aber wirklich einen Case gibt, da dann aber auch nicht dogmatisch sagen, ja, nee, ihr müsst jetzt mit dem Schlechteren arbeiten, ja? Nur weil wir halt einen Tech-Stack nur haben wollen.
Ja, aber da hast du jetzt was Spannendes gesagt. Ich finde ganz interessant, dass du dann, sag ich mal, die Azure und N8N in einem Zug sagst. Also würdest du N8N, also für die Leute, kannst du vielleicht mal zwei Worte sagen, was das genau ist, denn so als Gesetz sehen, wir nutzen das bei uns in der Firma auch, logischerweise, weil wir, sag ich mal, komplett das Marketing autark machen. Das funktioniert alles halt über KI. Es ist nichts mehr, was wir auch irgendwie noch manuell machen müssen. Das N8 nimmt uns das ja sogar ab, sag ich mal. Und das können ja Konzerne genauso nutzen mit größeren Installationen. Und da ist ja wieder die Entscheidung, gebe ich das jetzt ganz vielen, verwalte ich das strategisch? Wir beide würden wahrscheinlich sagen, das macht absolut Sinn. Beschäftige dich damit. Das ist ja KI-gestützte Prozessmodellierung, die es nachher für dich als Agent sogar noch ausführt. Das habe ich selber definiert. Mal gucken, wie ist deine Definition und warum ist das sinnvoll?
Ja, also bin da aus mehreren Gründen auch absolut definitiv ein Promoter von N8N. Allein schon jeder, der mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich ja aus dem Tech-Umfeld komme und Techies mögen ganz gern Open-Source angelehnte Themen. Das heißt, das finde ich dort einfach schon, sage ich mal, einfach klasse. Ja, nicht erst seit Trump das ganze Thema Souveränität zu einem Top-Buzzword gemacht hat. Du kannst es halt einfach auch lokal selbst installieren und betreiben. Ne? Und das ist, sage ich mal, gerade auch von den Möglichkeiten, die man dann damit auch hat, ja, auch für bestimmte Branchen, die vielleicht sagen, ich muss auch nochmal isolierter arbeiten, ist es halt ein riesen Added Value. Es ist da auch einfach, sage ich mal, von dem ganzen kommerziellen Modell, ne, etwas, was in meinen Augen wirklich super fair und valuable ist. Und man kann es eben dann auch ganz schön unternehmensweit auch orchestrieren. Also ich kann ja trotzdem den Leuten das föderal anbieten, dass die ihre eigenen Agents bauen. Ich kann aber gewisse Teil-Snippets, und das ist ja das Schöne auch in N8N, da kann ich ja quasi dann auch so Teilelemente, wenn ich jetzt irgendwie bestimmte Human-in-the-Loop-Abläufe mir einmal schon mal zusammenbaue, ja, die dann abgemünzt sind, ich möchte einen Human-in-the-Loop mit Teams machen, ja, in so einer Organisation, dann kann ich das quasi schon einmal zentral vorbauen als Organisation, das teile ich mit allen, ja, und dann haben die so ein bisschen wie ähnlich wie in der BI-Welt ihre eigenen Dashboards und können aber darauf auf diese Funktion wieder zurückgreifen. Und ähnlich ist ja dann, sage ich mal, wenn ich dann eine Azure AI Foundry zum Beispiel mit nutzen möchte als LLM-Part, ne, oder Orchestrator, da kann ich auch wieder aus der IT in N8N das schon fertig unten mal einmal die Credentials hinterlegen, ja, und dann können die Citizen Developer können dann letztendlich in N8N sich selbstständig ihre Flows für ihren Arbeitsalltag bauen. Ein Agent soll ja quasi wirklich so ein unsichtbarer Kollege für jeden und jede Mitarbeiterin dann da letztendlich sein. Das heißt, da ist ja wichtig, dass die das als Handwerkzeug dann auch zur Verfügung bekommen, diesen Agent da für sich zu konfigurieren. Und gleichzeitig habe ich aber im Hinterbau die IT, die dann gewisse Zentralservices da schon mitgeben kann.
Ja, ich finde das ganz spannend, wenn wir darüber reden, weil viele Leute, denke ich, wenn sie jetzt hier das gelesen haben, AI Single Vendor, ne, und gesagt haben, jetzt klicke ich mal rein, dann sind die, glaube ich, eher bei der Frage gewesen, sagen die jetzt Copilot, sagen die jetzt Claude, hast du schon mal gesagt, sagen die jetzt ChatGPT, weil man noch immer stark in diesen Chatbots in irgendeiner Form denkt. Lass uns trotzdem da auch nochmal drauf eingehen, weil ich habe kenne ein großes Medienunternehmen, die haben, ich sag's mal positiv, mal einen anderen Ansatz gefahren und haben halt mal ganz viele Lizenzen auf die Leute geschmissen und gesagt, ey, ihr kennt es doch, macht es doch und tut es doch. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, man überschätzt ja bis heute Mitarbeiter maßlos, also die tun sich so schwer, jetzt müssen welche Schulungsprogramme aufgesetzt werden und gemacht werden, damit man, muss man sich mal vorstellen, ChatGPT bedienen kann, ne? Wo ich echt so denke, Alter. Naja, aber auf jeden Fall, so ist die Realität. Und da ist jetzt die Frage, ich glaube, was du jetzt auf die Leute schmeißt, ist gar nicht die Frage. Nur die Frage ist, was ist denn jetzt, wenn ich Single Vendor mit so Chatbots haben möchte, die mir Analysis machen, die halt, sag ich mal, sehr leicht zugänglich sind, die mir leichte Fragen machen, die auf mein Data Warehouse zugreifen. Wo bist du da? Ich nehme mal bei mir vorweg, ich gehe immer mit Microsoft. Also ich bin jemand, der schon immer gesagt hat, wenn du als großes Unternehmen oder als Mittelständler erstmal mit Microsoft gehst, wenn du eh im Microsoft-Stack bist, wenn du eh die Sachen machst. Du hast vielleicht nicht das Fancyste, du hast vielleicht nicht das Beste, es ist nicht das Großartigste. Aber du bist mit Microsoft, glaube ich, sehr zukunftssicher aufgestellt, wenn man die Politik jetzt mal ausklammert, über die wir heute nicht reden wollen.
Ja. da bin ich bei dir. Ich glaube, was halt vielen unbekannt ist, ist, dass natürlich so ein System ja eigentlich also immer in zwei Ebenen getrennt ist. Das eine ist Frontend und das andere ist aber sozusagen irgendwo das Backend, wo dann die Anfrage, die ich in so einen Chat schreibe und abschicke, dann verarbeitet wird. Und ich sag mal, hatte ich ja vorher auch schon so gesagt, also diese Azure AI Foundry bin ich auch zum Beispiel totaler Promoter, ne, weil wenn du dann ein eigenes Rack haben möchtest, um deine SharePoint-Daten anzubinden, ist es dort halt super leicht sozusagen und auch wirklich schnell abbildbar. Man muss jetzt nicht da irgendwie nochmal Connections oder sowas groß bauen. Ich bin nur der Meinung, dass diese Frontend-Ecke, also dann sage ich mal ChatGPT als UI, ne, dass man sich da halt so wahnsinnig viel Geld sparen kann, wenn man dann entweder was selber baut oder es gibt ganz, ganz viele Open-Source-Projekte wie LibreChat, ne, die man OpenUI, also wie sie alle heißen, um dann nicht für einen allein irgendwie Promotion oder Werbung zu machen, die kann ich dann auf die Azure AI Foundry setzen für den normalen User, der so einen General-Purpose-Chat nutzen möchte. Der merkt da gar keinen großen Unterschied. Ja, diese ganzen Funktionalitäten, die man da so kennt, die hätte ich dann dort auch. Ja, kann halt unglaublich viel Geld sparen und ich habe den Charme, ich kann Einfluss drauf nehmen. Das heißt, wir zum Beispiel selbst haben für uns dann so eine Art Prompt-Library mit integriert, damit wir eben genau nicht dieses Thema haben, dass wenn man jetzt irgendeinen User hat, der halt irgendwie noch gar nicht klarkommt mit dem Prompten, dass der so ein bisschen durch so einen Assistenten durchgeführt wird. Und da denke ich schon, dass das halt unglaublich wertvoll ist, wenn man diese GUI, ne, zum Geld sparen und zum Anpassen dann selber auf seinen, LLM-Orchestrator dann da letztendlich draufsetzt. Ja. Und das ist aber für jemanden, der eh schon Microsoft nutzt und sagt, ich lege eh auch meine Daten in SharePoint, why the hell sollte ich dann nicht eine Azure AI Foundry und Azure AI Search mit nutzen? Ja. Da ist einfach der Einstieg so viel schneller, als wenn ich da dann anfange, mir da selber irgendwie was zusammenzuschustern mit vielleicht noch lokalen Modellen. Das ist nur etwas für Leute, ne? Also auch da habe ich mir auch selber schon aufgesetzt und am Laufen, so lokale LLM-Modelle zu betreiben, ist dann sexy, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt vielleicht Use Cases, wo ich jetzt mit meinen Entwicklern an hochsensiblen Quellcodes arbeite und ich möchte meine Entwickler schneller machen, ja, ich gebe denen das dann lokal an die Hand. Oder ich bin in einer Branche wie Rüstung, Pharma, etc., wo es vielleicht um so sensible Sachen geht, Gesundheitswesen. Dann ist es ein anderes Game. Oder man hat quasi irgendwo sich selbst zu einem sehr starken Wertekompass verschieben und sagt, wir wollen Souveränität richtig leben, wir wollen nicht alles irgendwie bei Microsoft machen. Hatte ich jetzt auch erst kürzlich einen Kunden aus dem Automotive-Zulieferumfeld, der hat gesagt, ja, irgendwann müssen wir ja mal anfangen, nicht alles einfach bei Microsoft zu machen. Und das ist natürlich dann auch legitim und auch eigentlich cool, wenn das dann aus Ideologie gesagt wird. Ja, wenn man es selber kann, warum machen wir es dann nicht selber lokal? Aber da bei aller IT-Verliebtheit, die ich oftmals da irgendwie mit an den Tag lege, da kann ich nicht guten Gewissens sagen, dass irgendwie so ein eigenes Setup dann immer das Beste ist, sondern da ist schon Azure, sage ich mal, deutlich einfacher im Einstieg.
Ja, kommen wir mal nochmal zum Thema, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte das alles zentral orchestrieren und musst halt warten und du kannst es an die Leute nicht ausspielen, ne? Dann haben wir ja nicht nur Silos, dass einige Firmen, die kannst du vielleicht noch einfangen sogar, irgendwie in einem Silo irgendetwas machen, aus der Abteilung heraus. Du hast ja noch eine Schatten-KI im Privatgebrauch. Das heißt, ich glaube, wenn immer diese Studien erheben werden, so viele deutsche Unternehmen nutzen KI, in irgendeiner Form so viele Mitarbeiter, da erhebt keiner, weil es ja jeder heimlich macht, was er mit seinem ChatGPT, Claude, Gemini und etc. ja einfach nur abfotografiert mit seinem Handy. Ich glaube, da machen wir uns keine Vorstellung und ich behaupte auch, kaum E-Mails werden ja noch ohne KI in irgendeiner Form geschrieben, die länger sind von irgendwelchen Mitarbeitern. Ich sag mal, ich bin ja linguistisch ausgebildet, ne? Und ich bin jetzt wirklich kein KI-Detektiv. Es ist mir auch relativ egal, wenn es die Message bringt, dann bin ich immer da glücklich. Wenn es mit Hilfe und Unterstützung ist, ist es mir egal, ne? Aber du siehst halt, dass Firmen, die das ja gar nicht im Einsatz haben, trotzdem kriegst du ja KI-generierte E-Mails von den Leuten. Also es ist ja relativ einfach. Wir hatten uns im Vorgespräch ja auch selber darüber unterhalten, wie weit man KI-gestützt Bücher schreibt und so weiter. Ich bin ein totaler Fan von, das weiß auch jeder, der mich kennt, aber es ist ja am Ende des Tages diese Sachen, die Daten, die dann aus den Unternehmen rausgehen und die ja einfach nur, weil du keine KI verfügbar machst, die Leute nehmen immer den Weg und den geringsten Widerstand, fotografieren Bericht, fassen den zusammen und schicken den dann zu den Leuten wieder und kopieren das immer hin und her. Und das heißt, du hast ja durch dein Handy, ne, eine Sicherheitsgefährdung. Das ist ja lächerlich, wie wir uns jahrelang über Datenschutz und Unternehmensschutz und Daten, weil die Menschen ja selber schon ihre Daten rausgeben und das an Konzerne, die uns vielleicht gar nicht so freundlich gesonnen sind, wie wir vielleicht immer denken. Wahnsinn, also Wahnsinn. Also Stichwort nur irgendwelche Inseln mit Packeis, ne? Aber ja.
Kann ich dir auch eine schöne Anekdote erzählen? Waren wir auch bei einem Kunden und die haben 800 User lizenziert bei Microsoft mit Copilot. Mhm. Die haben tatsächlich sich dann mal, hat sich irgendwie bei denen so ergeben, hatten sie dann Kontakt zu OpenAI und haben dann so gefragt: Ja, könnt ihr denn eigentlich nachschauen mit unserer Company? Endung in der E-Mail-Adresse von den Registrierten. Könnt ihr da zufällig eine Query machen oder uns sagen, wie viele Leute haben sich denn mit unserer Firmen-E-Mail-Adresse bei euch registriert? Weil Erwartungshaltung wäre gewesen null, weil ja quasi die Firma keinerlei Lizenzen dort hat oder bezahlt. Festhalten, 800 waren selbst lizenziert vom Unternehmen, also das waren so die User, wo sie gesagt haben, die brauchen halt da irgendwie eine KI.
Bei denen müsste es so sein, ja.
1000 waren die Schatten-User, ja. Und da darf man sich natürlich auch nichts vormachen. Also ich glaube, selbst die Leute, die jetzt vielleicht auch teilweise in dem Lizenzpool nicht vorgesehen sind, die sagen sich auch, ja, spare ich eine halbe Stunde pro Tag, kann ich nochmal irgendwie früher Feierabend machen. Das ist ja normal.
Nein, die machen was anderes, Richard. Das sind,
ja,
das
würde man immer meinen. Leute. Ja.
Nein, das sind die Mitarbeiter, machen was anderes.
Das ist, glaube ich, ein Grund, warum sie sozusagen dann natürlich einen eigenen Account machen. Das heißt, da ist aber irgendwann, glaube ich, so ein Durchsickern, ne, dass einfach die Führungskräfte auch verstehen müssen, wie viel spart man sich durch KI ein, ne? Weil so ist es ja heute auch, man hat ja doch irgendwie so ein Gefühl, wie viel kann denn irgendwie der Mitarbeiter irgendwie so wuppen, ne? Und dann gibt man ihm so und so viele Aufgaben und dann ist man ja auch zufrieden, wenn das gewuppt wird. Und ich glaube, sobald da irgendwo das auch in der Übung mehr drin ist, wie viel kann ich jetzt durch KI effizienter arbeiten, kann ich halt irgendwie auch bei den Vorgesetzten, die wissen dann, ah, okay, eigentlich kann ich jetzt so viele Aufgaben rübergeben, dann heilt sich das schon wieder. Dann ist irgendwie dieses ich verstecke das, dass ich effizienter bin, gar nicht mehr sinnvoll, weil die Erwartungshaltung einfach schon ganz klar ist, du musst ja diesen Workload schaffen, weil, sorry, wir leben in einer Zeit, wo jeder seinen Agent hat. Ja, Der andere Aspekt, glaube ich, ist auch kommunizieren und aufklären. Ja, also ich habe auch teilweise das Gefühl, dass die Leute dann vielleicht dann nochmal diese eigene KI haben, weil sie vielleicht nicht wissen, ob das Unternehmen sonst da die Nachrichten mitliest, die da gefragt werden, und nicht, dass ich da eine zu doofe Frage stelle. Also oft ist ja auch tatsächlich vielleicht so ein bisschen diese Angst und Sorge, ne? Und da kann man, glaube ich, viel durch Aufklärung heilen. Und last but not least, ne, weil hat er ja drei Elemente so mit angekündigt, ist es auch, gerade wenn ich diese Frontend-Ebene, ne, selber mache, Backend, wie gesagt, ganz normal, kann ich natürlich trotzdem vorgefertigt nutzen, kann ich dann auch meine Modell aussuchen, was immer ich möchte. Wenn ich aber das Frontend draufsetze, ja, spielt ein zusätzlicher User quasi keine Rolle. Ja? Also bei 800 Leuten zahlst du ungefähr 20.000, 25.000 Euro pro Monat Lizenzierung, wenn du irgendwie so einen Copilot oder einen Chatty nimmst. Ja? Und wenn du das aber jetzt, sage ich mal, über diese Azure AI Foundry nutzt mit Frontend, wirst du wahrscheinlich keine 4.000, 5.000 Euro. Und ob du dann 800 oder 1.000, macht es einfach keinen Unterschied, ne? Weil du dann einfach über Anfragevolumen arbeitest, ne? Und du hast ja eh oft 800 lizenziert und nur 200 nutzen es eigentlich intensiv. Das heißt, wenn du dann einfach nur den echten Verbrauch an Anfragen dann letztendlich ja gegen dein Backend hast, kannst du bei deinem eigenen Frontend, kannst du die einfach wirklich unternehmensweit jedem, gib auch dem Hausmeister eine Lizenz, klär die Leute auf, dass du da auch gar keine Nachrichten mitlesen kannst und Co. Oder, und dann kannst du da, glaube ich, auch schon mal ganz viel von dieser Unsicherheitsfaktor. Und wenn du dann einfach quasi diese zwei Elemente hast, du kannst deine Leistung nicht mehr verstecken, die du jetzt sozusagen einsparst, und du musst keine Angst mehr haben, dann hast du auch alle Gründe eigentlich weitestgehend eliminiert, ja? Dass du nicht diese krassen Mengen an Schatten-Usern hast.
Ja, also ich denke, das ist nochmal ein guter Punkt. Das heißt, Verfügbarkeit musst du halt auch gewährleisten. Ich glaube, das ist State of the Art, weil sonst hast du das zwangsläufig. Die Leute suchen sich den Weg. Und ich glaube auch, dieser Gewöhnungseffekt, dass man mehr fordern darf, das wird sich jetzt demnächst auch einstellen. Also die jungen Leute, die sagen, hier habe ich mit KI gemacht, das wird jetzt auch nicht mehr der Zaubertrick irgendwie sein. Und welche Leute noch schockieren, das machen wahrscheinlich alle, wenn sie mittlerweile Urlaub buchen, Gerichte zu Hause kochen. Und das kennen wir alles noch vom iPhone damals. Da war das auch alles völlig normal, dass wir dann über die, sag ich mal, Effektivität gearbeitet haben, dass man ja einfach telefonieren konnte jederzeit und sich E-Mails zu jeder Zeit lesen konnte und nicht nur am Rechner sitzen musste. Dieses werden wir extrem spüren. Aber vielleicht nochmal zurück zur Kernfrage. Was machen wir jetzt? Ich habe schon öfter bei dir jetzt durchgehört, ey, Make ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Aber ich habe genauso auch gehört, Buy könnte auch so Microsoft Stack ja eigentlich auch ganz nett sein. Wir sind jetzt gar nicht in, sag ich mal, das Rabbit Hole, wir sind von Datenanalyse noch gegangen und hätten jetzt über Databricks noch reden können. Wir hätten jetzt noch darüber reden können, was macht die SAP? Es ist ja weit, also es ist ja sehr, sehr weit. Aber jetzt erstmal, wir haben ja im Allgemeinen über AI geredet. Was wäre jetzt so für unsere Hörer hier, für die Community, so deine Empfehlung, wo man sich vielleicht mal tiefer reinlesen soll, dass es keine absoluten Wahrheiten gibt, das wisst ihr auch alle draußen, aber was ist jetzt momentan deine Empfehlung? Make or buy und gleichzeitig wenn, auf was?
Genau, also ich würde Make wirklich so weit treiben, wo ich sage, ich kann mit Make, mit einem echt moderaten Aufwand genau die Ziele erreichen, die ich mir inhaltlich setze. Da finde ich es Make einfach in ganz vielen Elementen flexibler, günstiger. Also und Buy ergänzen dort, wo ich dann das Gefühl habe, ey, das ist einfach so outstanding gut für diesen dedizierten Case. Also gerade jetzt, was ich vorher da zum Beispiel für Entwickler oder sowas auch genannt habe, dann da ehrlicherweise sozusagen das ergänzend dazu nehmen. Man kann sich so ein bisschen, weiß nicht, ob du gerne kochst, Andreas, aber weißt du, so eine Pizza oder so eine Lasagne kann man doch daheim auch mal kochen, ja, aber wenn es jetzt darum geht, dass man ein richtig schickes Spezialgericht mal haben möchte, ja, da geht man doch dann irgendwie trotzdem dann ganz gerne mal ergänzend ins Restaurant, weil das einfach mal so nicht Commodity ist, ja, und deswegen diesen Gedanken, den man, glaube ich, dort hat, den muss man einfach auch so ins Unternehmen rein interpretieren. Ich muss ja nicht alles immer irgendwie einkaufen, ja, und dann gleichzeitig aber auch nicht auf der anderen Seite dogmatisch sagen, und das ist halt leider oft so IT getrieben, ja, nee, wir haben da Policy, geht nur das. Ja, da muss man, denke ich mal, so ein bisschen eine sinnorientierte Balance finden. Und die sollte aber dann schon auch immer so sein, Spezialtools nur zu kaufen in Einzelfällen und nicht diesen ganzen Zoo. Ja, weil die Leute wissen ja oft nicht, die sich so eine Einzellösung holen. Ja, die holen die und dann heißt irgendwann, ja, können wir da jetzt quasi auch die SAP-Daten mit andocken. Ja, und Alter, es kann ja die IT kann ja nicht hergehen und sagen, ich dock an 500 unterschiedliche Tools jeweils SAP an. Da muss ja trotzdem mit Verstand ja auch geguckt werden, ist es dann sicher, was wird da gemacht? Also allein der Arbeitsaufwand der ganzen Screenings wäre dann hanebüchen, ja. Und es gibt auch noch Regulatorik mit dem AI Act, wo du ja auch immer deine KI-Werkzeuge ja irgendwie nicht mal wild irgendwas nehmen kannst, ohne dass du als Unternehmen da eine Risikobewertung machst. So, das heißt, dem End-User ist ja oft gar nicht klar, was er damit für Konsequenzen auslöst oder dass er auch viele Benefits nicht bekommt. Ja, also der wird dann immer mit seiner Speziallösung arbeiten können, aber er wird es halt nie irgendwie vielleicht mit seinem Unternehmenskontext verbinden können. Und deswegen macht es ja auch für die User und für die Leute erst am Anfang vielleicht mega Sinn, diese Speziallösung zu holen. Und auch dort reden hilft, ne, Kommunikation hilft. Sobald die schneiden, was ihnen alles entgeht, ja, wird dann vielleicht auch einfach der Benefit von so einer zentralen Plattform, ja, die aber auch flexibler ist, kennst du ja jetzt N&N auch selber.
Ja.
Da kannst du ja auch so viel machen, da kannst mir keiner erklären, dass das jetzt nicht irgendwie so viele Use Cases abdecken kann.
Eben. Und sag ich mal, wenn uns hier der ein oder andere jetzt auch noch hört, der braucht ein bisschen eine schlankere Lösung als N&N und will sich das mal angucken, da kann ich auch Make, zum Beispiel kann man sich da sehr gut einfach mal angucken, 2, 3 Agents bauen, das geht sehr gut, das geht sehr schnell und wir können es halt nur einfach aus unserer eigenen Erfahrung sagen, wir kriegen halt im gesamten Marketing alles zu 100%, zu 100% einfach mit Agenten und KI. Komplett. Also alles, was ihr hier seht an Aufnahme, was wir hier machen, was nachher rausgespielt wird, was ihr auf YouTube seht, was wir tun, die Posts dazu etc., greift kein Mensch mehr manuell rein. Und das ist ja genauso wie das Beispiel im Einkauf, könnten wir die im Legal finden, wie Bewerbermanagement genauso funktionieren könnte. Zusammenfassung, rechtssichere Absagen. Es ist einfach endlos. Und wie gesagt, dazu haben wir jetzt auch nicht eine spezielle Marketing-Software im Einsatz, die wir jetzt für tausende Millionen Euro hier jedes Mal bezahlen. Gut, einfach nur so ein bisschen aus dem Nähkästchen gebrochen, versucht das für euch nochmal ein bisschen runterzubrechen, auch sagen, dass die Welt ist gar nicht so schwer. Ich glaube, die Leute gewöhnen sich auch immer ein bisschen mehr daran. Das ist alles gar nicht mehr so aufregend. Wir kommen langsam aus dem Hype-Cycle raus. Wir kommen jetzt rein und machen die Effizienzgewinne. Jetzt kommen die geilen Cases, jetzt geht's endlich los. Es ist, wie es immer ist. Wir werden alte Männer, Richard, und deswegen gebe ich dir jetzt das letzte Wort und ich sage tschüss, auf bald, und ich freue mich auf, wenn du mal wieder vorbeikommst. Bis dann, ciao.
Ja, total. Ja, hat Spaß gemacht, sich heute mal über dieses Thema auszutauschen. Ich denke, dass es auf jeden Fall auch ja gezeigt hat, dass diese Technologie-Stacks ja durchaus ja auch immer bekannter werden. Also dass es ja auch sich durchaus ein paar Standards auch mit etablieren, die extrem viel abdecken können. Ja, und gleichzeitig ist es ja auch so, dass die vielen Tools, die es da draußen gibt, Einzelfällen legitim sind, aber ja, lauf den Sachen nicht auf den Leim am Ende des Tages, gerade wenn dann diese Aufklärungsquote höher wird. Wer weiß, wie lange es diese vielen Einzelinsellösungen sonst auch am Ende des Tages gibt. Das heißt, lieber auch mal sich mit der IT alleinen zu gucken, was wir heute erreichen und basierend von dem den besten Weg nehmen und jetzt nicht auf irgendwelche Marketing-Flyer oder Hochglanzbroschüren setzen, sondern auf echte Fakten. Ja, und in dem Sinn würde ich sagen, bis zur nächsten Folge.
Tschüss.